Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020. Folge 34. Alles echt? Von Nicole Heißmann aus Stern Nummer 37 vom 3.9.2020. Gelesen von Sibylle Kuhne. Der eine Burger ist aus Hack, der andere aus Pflanzen. Der Unterschied ist kaum zu sehen und auch nur wenig zu schmecken. Weltweit arbeiten Firmen und Forscher an der Fleischrevolution. Steve Kaufmann mag die Berliner. Die Leute hier sind entspannter als woanders. Vielleicht sei daher auch die Corona-Krise in Berlin eher sanft vorbeigeschrammt. Man hat sich hier den Spaß nicht komplett verderben lassen, sagt Kaufmann. Und zum Spaß gehört in der Hauptstadt traditionell der beherzte Biss in eine Wurst mit roter Soße. Kaufmann ist Qualitätschef von Berlins berühmtester Bratwurstbude Curry 36. Normalerweise müssen seine Kunden am Kreuzberger Mehringdamm nur eine Frage beantworten. Mit Darm oder ohne? In letzter Zeit ging es an der Theke aber natürlich auch mal um Corona und um Fleisch. Kann man das überhaupt noch essen? Fragten manche, als Schlachthöfe dicht machten, weil sich schlecht bezahlte Arbeiter mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. In den USA sorgten diese Schließungen gerade erst dafür, dass Fleisch knapp wurde und Verbraucher zu Ersatz griffen. Anbieter pflanzlicher Fleischwaren verzeichneten ein dreistelliges Umsatzplus versus Vorjahr. Firmen wie Beyond Meat oder Impossible fuhren fast über Nacht ihre Produktion hoch. Auch in Deutschland boomt das Segment. Im ersten Quartal 2020 wurden laut Statistischem Bundesamt rund 20.000 Tonnen vegetarische Bratlinge, Aufstriche und Tofu produziert. Ein Plus von 37% zum Vergleichsquartal 2019. Der Wert der produzierten Waren stieg im selben Zeitraum von 62 auf 85 Millionen, schon vor Bekanntwerden der ersten Corona-Skandale in deutschen Schlachthöfen. Mit einer Jahresproduktion im Wert von 40 Milliarden Euro spielt echtes Fleisch zwar immer noch in einer anderen Liga. Wegzudenken sind die Ersatzprodukte aus den Läden und Restaurants allerdings schon lange nicht mehr. Ich glaube, bei uns wird die Masse der Leute weiter Fleisch essen, sagt Steve Kaufmann. Doch selbst eine Institution wie Curry 36 muss längst Alternativen anbieten. Oder wie Kaufmann es ausdrückt, die Veggie geht seit Jahren durch die Decke. Eine vegane Currywurst auf Sojabasis, für Traditionalisten vermutlich ein Unding. Doch inzwischen liegt der Anteil veganer Würstchen je nach Filiale bei bis zu 20%, Tendenz steigend. Zuerst haben wir die Wurst gebraten, doch da wurde sie nicht knackig genug. Jetzt frittieren wir, sagt Kaufmann. Das entspricht zwar nicht der reinen Lehre, ergibt aber eine krosse Kruste und bissfestes Innenleben. Mehr als 100 Start-ups und Minifirmen bieten in Deutschland Fleisch und Wurst ohne Fleisch an, auf Basis von Soja, Erbse oder Weizen, Jackfruit, Reiskleie und Meeresalgen. Längst haben auch Branchengrößen wie Nestle oder der Wurstproduzent Rügenwalder Mühle fleischlose Marken am Markt. Die ehemals kleine Firma The Vegetarian Butcher, gegründet vom niederländischen Biobauern Jaap Korteweg, gehört inzwischen zum Portfolio des Unilever-Konzerns. 2010 wollte Korteweg der Tierhaltung den Rücken kehren und eröffnete in Den Haag seinen Laden Der Vegetarische Slacher. Heute beliefert er in Europa 2500 Filialen von Burger King mit Patties auf Sojabasis und vertreibt seine Würstchen, Schnitzel und Burger in weltweit mehr als 4000 Verkaufsstellen sowie einem Konzeptstore im Berliner Bergmann-Kiez. Und auch die Prognosen fürs Geschäft mit Fleischersatzprodukten sind schwindelerregend. Analysten schätzen, dass der globale Umsatz, derzeit knapp 20 Milliarden Dollar, künftig jedes Jahr um 30% wächst. Hunderte Firmen arbeiten in Deutschland, den USA, Kanada, Israel, Japan oder den Niederlanden an neuen Produkten, um den Hunger der wachsenden Weltbevölkerung nach nachhaltig erzeugtem Protein zu stillen. Fleischersatz aus Pflanzen, so die Anbieter, sei nicht nur gesünder, er schone auch Tier und Natur. Denn der ökologische Fußabdruck von echtem Fleisch ist gewaltig. Die Nachhaltigkeitsbilanz seiner Erzeugung erschreckend. Allein für den deutschen Fleisch- und Wurstverbrauch wurde 2017 auf 6,7 Millionen Hektar Fläche Tierfutter angebaut. Das entspricht knapp der Fläche von Bayern. 70% der Tropenwälder im Amazonasgebiet wurden schon im Dienste der Massentierhaltung gerodet. Für Rinderweiden oder den Anbau von Soja, das auch in deutschen Trögen landet. Schätzungsweise 60 Milliarden Schweine, Rinder, Hühner, Schafe, Ziegen und andere Tiere werden weltweit jährlich geschlachtet, teils unter qualvollen Bedingungen. Für das Fleisch der Zukunft dagegen soll keine Sau mehr leiden, kein Regenwald zerstört werden. Zugleich, so die Hersteller, müsse niemand auf das verzichten, was wir alle am Fleisch so lieben. Die köstlichen Röstnoten gegrillter Buletten etwa oder den sagenhaft deftigen Umami-Geschmack, das Leitaroma von gegartem Fleisch. Vermutlich gieren wir danach, seit es unseren jagenden Vorfahren vor 1 Million Jahren gelang, das Feuer zu zähmen und dann das ein oder andere Stück Fleisch darin zu rösten. Selbstbewusst treten die Pioniere des boomenden Wie-Fleischmarkts auf und sehen ihre Produkte ungern als Ersatz oder Imitat etikettiert. Am Ende mache man ja auch nur Hackburger, Nuggets oder Mortadella. Zwar vegetarisch und vegan, aber eindeutig fleischig. Geschmack und Textur möglichst perfekt zu imitieren, ist allerdings eine Herausforderung. Das Traditionsunternehmen Rügenwalder Mühle im niedersächsischen Bad Zwischenahn arbeitet seit fast 10 Jahren daran. Und Katrin Groß, Entwicklungsleiterin für vegetarische Produkte, wäre manchmal beinahe verzweifelt. Die Lebensmitteltechnologin steht in der weißgekachelten Versuchsküche zwischen Küchenmaschine, Gemüsekörbchen und Messerblock und erzählt von der Entwicklung der veganen Pommerschen, einer Art Leberwurst auf Basis von Erbsen. »Wir haben die Masse in Becher abgefüllt und gekocht«, sagt Groß. »Beim Abkühlen bildete sich Kondenswasser. Ein Fleischprodukt nimmt das Wasser wieder auf, aber bei der veganen Wurst blieb immer ein Rest stehen. Das will der Kunde aber verständlicherweise nicht. Also mussten sie es ändern, leicht gesagt. Ein Dreivierteljahr zwangen sie die Erbsenwurst durch unzählige Versuchsreihen, experimentierten mit Zutaten und Mischungsverhältnissen, bis die Pommersche endlich ihr Wasser hielt. Noch härter kämpfen musste ein Kollege, der vegetarische Frikadellen entwickeln sollte. Auch aus den Hackbällchen trat zu viel Wasser aus. Leider in der Fritteuse. Wir hatten hier Prototypen, die sind uns im heißen Öl regelrecht explodiert, sagt Groß. Was die Rezepturen am Ende rettete, verrät sie nicht. Die Lebensmittelbranche gab sich schon immer zugeknöpft bei Fragen zu Herstellung und Ingredienzien. Beim Thema Fleischersatz ist die Angst vor Konkurrenz offenbar noch größer. Über technische Details wird kaum geredet, über Zahlen dagegen gern. Im ersten Halbjahr 2020 konnte Rügenwalder seinen Umsatz mit Veggie-Fleisch und Wurst um 50% versus Vorjahr steigern. Damit hat das fleischfreie Segment zum ersten Mal die klassischen Produkte überholt. Seit vergangenem Jahr ist eine unglaubliche Stimmung im Markt, sagt Godo Röben, Mitglied der Geschäftsleitung. Nach den vielen kleinen Start-ups steigen jetzt die großen Konzerne ein. Unter der Marke Garden Gourmet präsentiert etwa Nestle Schnitzler und Nuggets in Supermärkten und ihr Soja-Weizen-Burger mit Rote-Bete-Konzentrat imitiert einen blutig rohen Fleischpatty so täuschend echt, dass McDonald's ihn verwendet. Angst mache ihm das nicht, erklärt Röben. Wir sind zwar deutlich kleiner, haben aber mehr Erfahrung. Als die ersten Produkte kamen, haben wir einen großen Teil unseres Werbebudgets dafür ausgegeben obwohl die gestandenen Metzger hier wohl dachten, das kann nicht gut gehen. Heute sind wir Marktführer und die vegetarische und vegane Sparte wächst zweistellig. Die Nachfrage befeuern vor allem die, je nach Umfrage, rund 20 bis 40 Millionen Flexitarier in Deutschland. Teilzeitvegetarier, die aus Gewissens- oder Gesundheitsgründen weniger Tier essen wollen, aber ab und zu ein gutes Steak zu schätzen wissen. Sie sind es, die die Umsätze in die Höhe treiben, hierzulande, aber auch im größten Markt, den USA. Einem Szenario der Unternehmensberatung Carney zufolge werden im Jahr 2040 nur noch 40% des weltweiten Umsatzes mit Fleisch von getöteten Tieren gemacht. Der größere Rest soll bis dahin ohne Schlachten erwirtschaftet werden. Dominieren soll den tierfreien Markt dann eine Technologie, die ohne Erbsen, Möhren oder Meeresalgen auskommt. Laborfleisch, kultiviert aus Tierzellen. Um dieses Fleisch zu erzeugen, könnte zum Beispiel einem Rind oder Huhn unter Betäubung ein kleines Stück Muskelgewebe herausgestanzt werden. Die Stammzellen daraus sollen sich dann in großen Tanks immerfort teilen, umspült von warmer Nährlösung. In nur etwa einer Woche wachsen daraus Muskelfasern, die zu Hackfleisch verarbeitet werden können. Bereits 2013 ließ der Niederländer Mark Post von der Uni Maastricht in London den ersten Laborburger servieren. Die handverlesenen Testesser fanden das Produkt zwar etwas mager, die zartfaserige Textur aber durchaus gelungen. Eine 250.000 hatte die Entwicklung der Boulette bis dahin verschlungen, großzügig finanziert von Google-Mitgründer Sergey Brin. Seitdem wartet man in der Branche gespannt auf den In-vitro-Burger. In Deutschland will Laura Gertenbach eine der ersten Anbieterinnen werden. Die 36-Jährige stammt von einem Hof bei Rostock. Ihre Eltern hielten Rinder, Hühner und Schweine. Schlachten gehörte zum Alltag. Fleischproduktion ist nichts Romantisches, sagt Gertenbach, die selbst Rinder züchtet und verkauft. Die Zukunft sieht die junge Wirtschaftswissenschaftlerin aber in ihrem Start-up Innocent Meat. Die Suche nach Investoren läuft. Doch ganz so unschuldig ist das Fleisch aus dem Labor nicht zu haben. Das Wachstumsserum stammt oft aus dem Blut von Kälberföten, wofür trächtige Kühe geschlachtet werden. Mit Hochdruck arbeiten Forscher daher an tierfreien Nährmedien für Muskelzellen. Laura Gertenbach ist fest entschlossen, in diesem Jahr ihr erstes Fleisch aus Rinderzellen zu präsentieren. Bis dahin liege aber noch eine Menge Arbeit vor ihr und ihrem Team, so Gertenbach. Denn den Geschmack und die Konsistenz von echtem Fleisch zu erreichen, ist alles andere als trivial. Doch warum ist das überhaupt so wichtig für den Erfolg der jungen Branche? Warum müssen ihre Produkte so saftig und deftig sein wie echtes Fleisch? Der Mann, der die Antwort darauf weiß, sitzt im oberbayerischen Freising in einem Gebäude mit imposanter Glasfassade. Hier im Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie erforscht der Molekularbiologe Mike Behrens, was passiert, wenn wir Essen auf der Zunge zergehen lassen. Geschmacksrezeptoren führen von jedem Bissen eine chemische Schnellanalyse durch, bevor wir ihn runterschlucken, sagt Behrens. Unsere Zunge erkennt süß und sauer, bitter und salzig. Und Umami, japanisch für wohlschmeckend, köstlich, fleischig, herzhaft. Den vollmundigen Geschmack entdeckte 1908 der japanische Forscher Chikunai Ikeda. Er fand heraus, dass wir Umami wahrnehmen, sobald wir Proteine verzehren, in denen besonders viel Glutaminsäure steckt oder ihr Salz, das Glutamat. Fleisch und Wurst schmecken extrem Umami, aber auch Tomaten, Parmesan, Pilze inklusive Hefepilzen oder Sojasauce. Die Fähigkeit zu schmecken hat das Überleben der Menschheit gesichert. Bitteres erscheint uns verdächtig, denn viele Giftpflanzen enthalten solche Toxine. Die Note sauer warnt vor unreifen Früchten und schützt so vor Magenverstimmung. Süßrezeptoren hingegen signalisieren, hier drin steckt reichlich Energie in Form von Zucker. Der Salzrezeptor führt uns zu lebensnotwendigen Elektrolyten. Und der Umami-Rezeptor? Er signalisiert, hier kommt eine Proteinbombe, prall gefüllt mit Aminosäuren, den Grundbausteinen der Haut, der Haare und Muskeln, der Immunzellen, kurz des Lebens. Abgehangenes und gegartes Fleisch und sein Eiweiß kann der Körper besonders gut verwerten. Deshalb schmeckt Fleisch uns noch besser, wenn es gebraten ist. Beim Grillen und Braten entstehen zudem noch andere Komponenten, die den Geschmack vervollständigen. Karamellnoten zum Beispiel oder auch Röstaromen, die sich bilden, wenn Zucker und Eiweiß unter Hitze fusionieren. Darum tränkt man Fleisch vor dem Grillen so gern mit süßer Marinade. Der Mensch kann eigentlich kaum anders, als auf Deftiges anzuspringen. Diese Lust auf echten Fleischgeschmack zwingt heute die Hersteller von Imitaten, nichts unversucht zu lassen, um Umami und andere Tieraromen so perfekt wie möglich zu kopieren. Hersteller wie Impossible Food setzen ihren Burgern daher Hefeextrakt mit natürlichem Glutamat zu. Der Stoff hat einen schlechten Ruf. Möglicherweise nehmen wir nach Einschätzung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zu viel davon zu uns. Insbesondere empfindliche Esser scheinen darauf mit Hitzewallungen und Kopfschmerzen zu reagieren. Bei der Rügenwalder Mühle hat man sich gegen Glutamat entschieden und arbeitet stattdessen mit Gewürzmischungen und konzentrierten Umami-Aromen, die zum Beispiel aus Tomaten gewonnen werden. Produktentwicklerin Katrin Groß trägt ein weißes Porzellanschälchen mit ockergelbem Pulver in die Versuchsküche. Es schmeckt wie Brühekonzentrat mit einem Hauch Ingwer und Kurkuma. Aber das Pulver kann noch mehr. Das ist eine klassische Umami-Mischung, erklärt Groß. Das Grundgerüst besteht aus einer Umami-Basisnote. Das mittlere Aroma kann je nach Mischung Schwein, Rind oder Hähnchen sein. Und die Topnote kann zum Beispiel nach Geröstetem schmecken. So kann sich ein Fleischgeschmack für ein vegetarisches Produkt zusammensetzen. Bleibt die Frage, wenn all das neue Fleisch ohne Schlachten so perfekt das tierische kopiert, wie gesund ist es dann eigentlich? Die Antwort ist leider nicht so einfach. 2015 stufte die Weltgesundheitsorganisation verarbeitete Fleischwaren wie Wurst und Schinken als krebserregend ein. Eine tägliche Extraportion steigere das Darmkrebsrisiko um 18%, so die Forscher. Wer viel Fleisch isst, hat auch ein leicht erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und einen früheren Tod. Eine Ernährung mit viel Vollkorn, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse scheint dagegen das Leben zu verlängern. Fasern und gelartige Ballaststoffe lassen im Verdauungstrakt gesundheitsfördernde Bakterien gedeihen, die unter anderem vor Krebs schützen. Pflanzenproteine aus Hülsenfrüchten wie Erbsen oder Bohnen verlangsamen die Zellalterung. Dass wir länger leben, wenn wir in Würstchen oder Burger auf Basis von Erbse oder Sojabohne beißen, ist nicht überzeugend belegt. Zum einen sind diese Produkte so neu, dass Langzeitstudien zu Gesundheitseffekten weitgehend fehlen. Zum anderen enthalten viele Produkte zwar wertvolle Bestandteile wie Rapsöl oder Hülsenfrüchte, allerdings in hochverarbeiteter Form. Verbraucherschützer kritisieren außerdem den recht hohen Salzgehalt vieler Ersatzprodukte. Als die Zeitschrift Ökotest vor einer Weile 18 vegane Burger testete, wertete man den Burger von Aldi Süd auch deshalb ab, weil er zu viel Salz pro Bulette enthielt. Bei Impossible Foods im kalifornischen Redwood City hat man auf solche Kritik bereits reagiert und präsentierte 2019 stolz den Impossible Burger 2.0 mit 36% weniger Salz und 43% weniger gesättigtem Fett. Mehrere Jahre Arbeit und Kreativität hätten die Produktentwickler investiert, um die Masse für den Burger gesünder zu machen. Eine Aufgabe, die man bei Mashlabs jemandem übertragen hat, der nicht kreativ ist, aber wahnsinnig effizient, einem Pilz. Das Start-up hat seinen Sitz in Berlin. Geforscht wird allerdings in den Labors der Technischen Universität Hamburg. Weiß und flauschig wie Pelz kuscheln sich dort mehrere Kolonien davon in eine Petrischale. Auch in diesem Labor gilt Geheimhaltung. Niemand würde im Moment verraten, um welche Art es sich handelt. Lieber spricht Marcin Risk, Mikrobiologe und Geschäftsführer, darüber, warum der Pilz mehr drauf hat als Erbse oder Soja. Wir arbeiten mit dem Myzel, quasi den Wurzeln. Wir isolieren kein Protein daraus, sondern verarbeiten die gesamte Biomasse, weil das Myzel auch Ballaststoffe, Vitamine, Magnesium und Kalium liefert. Warum sollten wir das wegschmeißen? Nachhaltiger als andere Fleischimitate will Risk seine Produkte produzieren. Sein Pilz wächst im Fermenter auf engstem Raum heran und wird mit Biomüll aus der Industrie gefüttert. Das Ergebnis der Aufzucht sieht aus wie Kuchenteig. Marcin Risk holt einen Beutel mit einer hellen Masse aus dem Kühlschrank. Aus der Tüte entströmt der gefrorenen Pilzmasse ein betörender Geruch nach Honig. Honig? Am besten kann der Pilz natürlich Umami, was wir für den echten Fleischgeschmack brauchen, erklärt Risk. Er macht aber auch andere, verrückte Aromen, je nachdem, was wir ihm zu fressen geben und wie wir ihn halten. Aber sicher werden wir am Ende ohne zugesetzte Aromen auskommen, was auf dem deutschen Markt ein Vorteil ist. Das erste Mashlabs-Produkt soll 2021 auf dem Markt sein. Was es wird, will Risk lieber noch nicht verraten. Bis dahin müssen er und sein Team noch hunderte Versuchsreihen mit den Pilzkulturen durchführen, bis die Ausbeute an Biomasse optimal ist. Das größte Experiment steht Marcin Risk aber noch privat bevor. Ich habe vor kurzem geheiratet und möchte die Hochzeit im nächsten Jahr groß feiern. Meiner Familie aus dem Libanon habe ich gesagt, dass es ein vegetarisches Buffet geben wird. Kein Fleisch. Das war für den einen oder anderen ein kultureller Schock. Aber ich bin sicher, wir können auch ohne Fleisch Spaß haben. Fleischlos, aber deftig. Was ist drin und wie schmeckt es? Fleischersatzprodukte im Überblick. Der Klassiker. Tofu ist eher fettarm und muss liebevoll gewürzt, mariniert, paniert oder frittiert werden. Was ist drin? Sojabohnen, insbesondere bei Bioware meist aus Europa. Und ein Gerinnungsmittel, zum Beispiel Calciumsulfat oder Nigari, mit Magnesiumchlorid, das oft aus Meerwasser gewonnen wird. In Räucherware auch Buchenholzrauch und Gewürze. Fazit: Ein recht naturbelassenes Produkt mit guter Klimabilanz, nicht besonders fleischähnlich, für alle, die kochen können. Die viel besungene. Für manche Kult, für andere eine Zumutung. Die Wurst aus Tofu oder Seitan erhält durch Öle und Gewürze wie Majoran, Paprika, Pfeffer ihren Geschmack. Die Bio-Auswahl ist groß. Was ist drin? Tofu oder Seitan? Weizeneiweiß. Gewürze, Salz, Pflanzenöle, auch Zusatzstoffe. 2016 fand Ökotest in vielen Produkten Mineralölbestandteile. Fazit: Wenig fleischähnlich, oft salzig. Seitan enthält Gluten und ist nichts für Zöliakie-Patienten. Der Brotbelag. Fleischloser Aufschnitt soll echtem durchaus nahe kommen. Laut Stiftung Warentest sind Geschmack und Biss bei der Sorte Fleischwurst bisher authentischer als bei Salami. Was ist drin? In veganem Aufschnitt Soja, Weizen oder Erbse. In vegetarischem oft Ei oder Milch. Zusatzstoffe wie Verdickungsmittel oder Farbstoffe sind üblich. In konventioneller Ware auch Aromen. Fazit: Fertigprodukte oft wurstähnlich, nicht immer tierfrei. Zum Teil viel Salz. Das Kleingedrückte. Sojageschnetzeltes gibt es fein wie Hack oder grob. Was ist drin? Entfettetes Sojamehl oder Eiweiß wird erhitzt und durch Düsen in die Form von Fleischfetzen gepufft. Bioware besteht oft nur aus Soja. Neue fleischähnliche Produkte enthalten auch Salz, Zucker oder Aromen. Fazit: Industrieprodukt mit mehr oder weniger Zusätzen. Pure Produkte schmecken nach Bohne, neuere etwa nach Huhn. Das Prachtstück. Die neuen Burger auf der Basis von Pflanzeneiweiß schmecken oft verblüffend nach Rinderhack und auch die Konsistenz fühlt sich so an. Was ist drin? Isoliertes Protein, meist aus Soja, Erbse oder Weizen, wird technisch zu einer Art Fleischfaser gepresst. Dazu kommen Öle, Salz, Verdickungsmittel, Aromen, Farbstoffe. Ökotest fand 2019 Mineralölbestandteile in einigen Burgern. Fazit: hochverarbeitete Produkte, die dem Original sehr nahe kommen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de. Homepage www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 1 0. BIC WELADE 8LXXX.